Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Diese Woche haben die wichtigsten Schweizer Banken ihre Jahreszahlen präsentiert. Die UBS schreibt einen Verlust, der Umbau kostet Geld. Trotzdem ist UBS-Chef Sergio Ermotti zufrieden.
Der Umbau und die UBS fit zu machen braucht Zeit und wir sind auf einem sehr guten Weg.
Bei der Credit Suisse ist der Umbau schon fast fertig. Und das erst noch mit Gewinn. Ein selbstbewusster CS-Chef Brady Dugan ist deshalb von seiner Strategie überzeugt.
We come into 2013 as really the only bank that has made the transformation with good return.
Wir schauen die beiden Großbanken genauer an, bewerten, wer besser aufgestellt ist, auch um künftige Herausforderungen zu bewältigen. Dazu unser Schwerpunkt. Dann Helsana macht einen Gewinn von 250 Millionen Franken. Zu den Reserven legen will Helsana-Chef Schmutz das Geld aber nicht.
Insofern müssen wir uns überlegen, wie wir dieses Geld sinnvoll an die Kunden zurückgeben können.
Doch das ist in der Praxis gar nicht so einfach. Und schließlich:
Wir haben einen beachtlichen Teil des Berges erstiegen und der Gipfel, vor allen Dingen das Gipfelkreuz, ist in Sicht.
Sagt der ehemalige deutsche Finanzminister Theo Weigel. Er ist optimistisch mit Blick auf die Euro-Krise. Dies heute in der Sendung Trend, am Mikrofon Thomas Oberer. Die Krankenkasse Helsana macht Rekordgewinne. 250 Millionen Franken hat sie im vergangenen Jahr verdient. Im klassischen Versicherungsgeschäft, aber auch an den Kapitalmärkten. Nun möchte sie die Prämienzahler profitieren lassen. Doch das ist gar nicht so einfach. Klaus Ammann.
Helsana-Chef Daniel Schmutz ist sehr zufrieden mit dem Jahr 2012. Seine Kasse, eine der grössten der Schweiz, hat letztes Jahr mehr Prämien eingenommen und den Gewinn um über 30% auf 250 Millionen Franken steigern können. Doch wie erklärt er dies den Prämienzahlerinnen, die jedes Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen?
Also erstens, glaube ich, ist wichtig festzuhalten, die Prämien bilden langfristig die Kosten ab. Andererseits ist es tatsächlich so, dass vor allem eben auch durch diese Situationen an den letzten 2-3 Jahren in Kapitalmärkten, wir in einzelnen von unseren Versicherungsträgern sehr hohe Reserven haben. Also insofern müssen wir uns überlegen, wie wir diese Reserven, wie wir dieses Geld sinnvoll, auf eine sinnvolle Weise an die Kunden zurückgeben können.
Sinnvoll aus Sicht der Helsana wäre es, dies den Kunden über die Prämien zurückzuzahlen. Helsana-Chef Daniel Schmutz.
Das heißt ganz konkret, wir werden in der nächsten Prämieneinreichung Prämien einreichen, die eben nicht kostendeckend sind.
Diese Eingabe wird Mitte Jahr auf dem Tisch von Helga Portmann, der Leiterin Versicherungsaufsicht beim Bundesamt für Gesundheit BAG, landen. Heute kennt sie die konkreten Prämienvorschläge der Helsana noch nicht. Grundsätzlich seien die Bedingungen an Prämien der Grundversicherung aber klar.
Wir können Prämien nicht genehmigen, wenn sie zu übermäßigen Reserven führen, wenn sie nicht den Kosten entsprechen, wenn sie massiv über den Kosten liegen. Und zusätzlich können wir auch von den Versicherern verlangen, dass sie Prämien zurückerstatten, wenn wir im Nachhinein feststellen, dass die Prämien zu hoch waren.
Nicht kostendeckende Prämien sind also im Gesetz nicht vorgesehen. Helsana hofft trotzdem auf Verständnis beim BAG.
Das BAG hat ja auch kein Interesse daran, dass die Reserven in den Versicherungen zu hoch sind,
sagt Helsana-Chef Daniel Schmutz. Und er erhält Unterstützung vom Gesundheitsökonomen Willy Ogier. Dieser findet, das BAG dürfe in dieser Situation nicht pingelig sein. Gerade jetzt, wo die Diskussion um zu hohe Prämien in einigen Kantonen in der Vergangenheit heiß läuft, könnte der Vorstoß der Helsana entschärfend wirken.
Ich denke, dass man angesichts dieser speziellen Situation auch ein Auge zudrücken sollte. Und ich kann mir vorstellen, dass sogar dieses Engagement der Helsana auch Herrn Bundesrat Berset genehm sein könnte, um eben im Bereich der zu viel bezahlten Prämien der Zürcher, der Basler, der Waadtländer und der Genfer, um nur einige zu nennen, vorwärts zu kommen.
Auch andere Krankenkassen dürften nämlich letztes Jahr mit Hilfe der Kapitalmärkte ihre Reserven vergrößert haben. Und aus diesen Reserven könnten diejenigen entschädigt werden, die in der Vergangenheit zu viel bezahlt haben, ohne dass die anderen, die zu wenig bezahlt haben, tiefer in die Tasche greifen müssen.
Der Beitrag von Klaus Ammann.
Trend.
Als Vater des Euro wird er bezeichnet, Theo Weigel. Der ehemalige deutsche Finanzminister war es, der in den 90er Jahren die Idee hatte, die europäische Gemeinschaftswährung Euro zu nennen. Diesem Euro geht es heute nicht sehr gut. Seine Zukunft wird gar in Frage gestellt. Darum sind die Einschätzungen von Theo Weigel wieder besonders gefragt. Diese Woche war er in Zürich. Ursula Hürzeler hat ihn dort getroffen und ihn als erstes gefragt, wie er denn die Euro-Krise einschätzt.
Wir sind noch nicht ganz über dem Berg, aber wir haben einen beachtlichen Teil des Berges erstiegen. Und der Gipfel, vor allen Dingen das Gipfelkreuz, ist in Sicht.
Es ist eine Todsünde, so haben Sie sogar gesagt, beispielsweise Griechenland aufzunehmen. Kann man das im Nachhinein jetzt noch korrigieren?
Nicht ohne weiteres und nicht, indem Sie, sagen wir mal, Griechenland aus der Eurozone rausschmeißen. Das geht natürlich in der Phase nicht mehr. Damals ist der Fehler gemacht worden, indem zu wenig kontrolliert wurde, indem man zu wenig auf Griechenland aufgepasst hat. Heute geht es nun darum, das Land wieder wettbewerbsfähig zu machen, seine Finanzen so zu gestalten, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, damit das Land wieder auf eine tragfähige Grundlage kommt. Das ist ein schmerzhafter Prozess, von dem niemand weiß, ob er wirklich Erfolg hat, wo aber auch Erfolge sichtbar sind. Nicht? Das Hauptproblem besteht in der politischen Stabilität und in der Frage, ob die Mehrheit die Kraft hat, noch längere Zeit durchzuhalten und dem Volk so schmerzhafte Einsparungen zuzumuten.
Eben, wenn man die Situation anschaut, die Arbeitslosigkeit ist massiv gestiegen und vielerorts sind die Schulden nicht kleiner geworden. Also ist die Eurozone nicht dabei, letztlich sich kaputt zu sparen und eine ganze Generation ohne Perspektive zurückzulassen?
Ich kenne kein Land, das sich bisher kaputt gespart hat. Und überall, wo man das in der Welt behauptet hat, ist nicht ein Land kaputt gegangen, sondern durch Konsolidierung wieder auf eine vernünftige Grundlage gekommen. Richtig ist, dass nicht nur Konsolidierung notwendig ist, sondern entscheidende Strukturveränderungen, um den Arbeitsmarkt offener zu gestalten, um die Produktmärkte flexibel zu machen. Das sind alles unabdingbare Reformprozesse in den Ländern. Aber auch das geht voran. Wenn Sie nach Irland schauen, wenn Sie nach Portugal schauen oder nach Spanien, sieht das nicht so schlecht aus. Und die finanzielle Situation Italiens, die ist auch nicht so schlecht, wie man manchmal darstellt. Die implizite Staatsschuld von Italien ist kleiner als die von Deutschland. Das Problem Italiens ist ein politisches, des politischen Systems. Und die Frage, ob Herr Berlusconi wieder eine Chance hat oder nicht.
Möglicherweise lösen die europäischen Politiker die Krise, aber ihre Völker, die sind schwer am Zweifeln. Das kennen Sie auch aus Bayern selbst. Wie kann es gelingen, dass wieder die Bevölkerung eben mehr zu Europa steht, auch zu Brüssel steht, zur EU?
Es muss mehr Vertrauen kommen. Und dazu ist es notwendig, dass die Politiker wieder offensiv über Europa sprechen, dass man in Deutschland offensiv über Europa spricht. Wenn ich mir vorstelle, zur Zeit der Wiedervereinigung habe ich Zinsen von 7-8% bezahlt. Heute bezahlt der deutsche Finanzminister bei den Kurzläufern nichts, da bekommt er noch etwas und für die Langen zahlt er etwas über 2%. Wenn ich mir überlege, wie stark wir am Außenhandel partizipieren, am europäischen Außenhandel, dann müsste man wieder mehr über die Vorteile reden. Wenn wir eine Aufwertung hätten in Deutschland, wie Sie sie zum Beispiel in der Schweiz hatten oder haben und wie wir sie 1985 in Deutschland hatten, dann stünde die Konjunktur wesentlich schlechter da. Und über die Vorteile redet man nicht, sondern nur über die Gefahren, reiht Risiko an Risiko. Und damit macht man natürlich die Menschen nicht gerade optimistisch.
Sie haben Deutschland gebracht als Beispiel. Deutschland ist der größte Partner in der Eurozone, dem geht's auch am besten. Und selbst da ist eben die Skepsis besonders groß. Also haben die Politiker wirklich rundum versagt?
Nein, sie haben natürlich zu lang nur die Risiken dargestellt, auch in der Wissenschaft und in anderen Bereichen und nicht das, was also auch für Deutschland positiv da ist. Und schließlich ist auch noch ein emotionales Thema da, wenn ausgerechnet aus Norwegen, das also nicht zur EU gehört, der Friedensnobelpreis an die EU verliehen wird, dann ist dies ja ein Zeichen, dass es ein Projekt ist, das jenseits von Angebot und Nachfrage steht Und wenn ich mir meine Familiengeschichte seit dem Jahr 1859, als mein Großvater auf die Welt gekommen ist, bis heute anschaue, dann glaube ich, dass meine Kinder in der besten aller Zeiten leben und zur Welt gekommen sind. Und das wäre ohne die Europäische Union nicht möglich.
Der frühere deutsche Finanzminister Theo Weigel im Gespräch mit Ursula Hürzeler. Und gleich als nächstes im Trend, wie steht es um die Schweizer Banken? Doch zuerst die wichtigsten Wirtschaftsthemen der Woche in Kürze.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Tobias Fessler.
Adieu Privatbank. Die beiden Genfer Traditionshäuser Pictet und Lombard-Odier geben den Status der Privatbank auf und werden ab nächstem Jahr zu einer Aktiengesellschaft. Mit allfälligem Druck aus den USA habe dieser Wechsel aber nichts zu tun. Bisher waren die Teilhaber auch mit ihrem Privatvermögen unbeschränkt haftbar. Das entfällt langfristig mit der neuen Rechtsform. Die US-Regierung hat diese Woche die Ratingagentur Standard & Poor's auf 5 Milliarden Dollar verklagt. Sie habe vor dem Platzen der Immobilienblase in den USA 2007 riskante Wertpapiere zu lange mit zu guten Bewertungen versehen. Und zwar wissentlich. Standard & Poor's hat bislang jegliche Schuld von sich gewiesen. Syngenta profitierte von der Dürre in den USA und auch von der wachsenden Lust auf Fleisch in Brasilien. Aus diesem Grund wird deutlich mehr Futtermittel wie Mais angebaut, wofür Syngenta Saatgut liefern kann. Beim Agrarchemiekonzern aus Basel stieg der Gewinn im vergangenen Jahr auf über 1,6 Milliarden Franken. Tiefere Preise gleich weniger Umsatz. Die Swisscom verzeichnete im vergangenen Jahr einen leichten Umsatzrückgang. Der Gewinn allerdings stieg nach einer Besserung im Vorjahr wieder auf das Niveau von 2010. Es resultierte ein Profit von 1,75 Milliarden Franken. Der Außenhandel der Schweiz hat sich trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld gut gehalten, plus 2%. Den Absturz verhindert haben mit ihrem deutlichen Plus vor allem die Pharma- und die Uhrenindustrie. Die Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie musste einen Einbruch von fast 10% hinnehmen. Die Arbeitslosenquote ist in der Schweiz im Januar auf 3,4% angestiegen. Klammert man die saisonalen Effekte wie Bauwirtschaft und Tourismus aus, stagnierte die Quote bei 3,1%.
Trend, Thema.
Diese Woche ging es Schlag auf Schlag. Eine Bank nach der anderen präsentierte ihren Jahresabschluss. UBS, Credit Suisse, Julius Baer, ZKB, um nur einige zu nennen. Wie steht es um die Schweizer Banken? Ein Überblick von Evelyn Kobler.
Martin Scholl trat diese Woche als letzter vor die Medien. Der Chef der Zürcher Kantonalbank ließ es sich nicht nehmen, gleich mit einem Seitenhieb auf seine Konkurrenten zu starten.
Wir schliessen damit die Bankenwochen ab. Wir gehen davon aus, wir können es mit einem positiven Schlusspunkt machen. Eine gute Nachricht haben wir kommen mit einer Fußnote aus.
Eine Fußnote reicht Martin Scholl also, will heißen, seine Geschäftszahlen sind ohne Kleingedrucktes auf Anhieb verständlich. Das ist bei den anderen Banken leider selten der Fall. Sie haben es sich in den letzten Jahren zu eigen gemacht, nicht nur eine Gewinnzahl vorzulegen, sondern gleich deren drei oder vier. Vorsteuergewinn nach Steuergewinn, bereinigt, nicht bereinigt, den Aktionären zurechenbar, mit oder ohne Fair-Value-Anpassungen. Ein wahrer Zahlendschungel. Doch bei genauerem Hinsehen bleibt das Fazit, dem Gros der Schweizer Banken geht es ordentlich. Julius Baer-Chef Boris Gollardi trifft den Tenor ziemlich gut.
Ich bin sehr zufrieden mit 2012. Das ist ein sehr schwieriges und spannendes Jahr an der Börse gewesen, aber auch für uns als Firma mit viel zu tun im Zusammenhang mit unserer Merrill Lynch-Akquisition.
Aus dem Rahmen fiel einzig die Grossbank UBS mit einem happigen Verlust von 2,5 Milliarden Franken. Der Grund, die Rekordbuße im Libor-Skandal und ein gewaltiger Konzernumbau, der jetzt erst einmal kostet. UBS-Chef Sergio Ermotti war sichtlich bemüht, vor allem die positiven Punkte seines Jahresabschlusses hervorzuheben.
Am Anfangsjahr, wir haben ganz klar betont, wir wollen noch solider werden, noch sicherer werden und wir haben die Kosten unter Kontrolle, wir haben die Risiken unter Kontrolle und das war ganz klar unser Ziel in 2012.
Kosten senken und Eigenkapitalpolster aufstocken, damit waren im letzten Jahr praktisch alle Schweizer Banken beschäftigt. Denn gerade das Kerngeschäft des Schweizer Bankplatzes, die Vermögensverwaltung, steckt mitten in einem Strukturwandel. Das Bankgeheimnis steht unter Beschuss. Das hinterlässt Spuren, vor allem bei Kunden aus Europa, die nach und nach ihr Schweizer Konto auflösen. Die Credit Suisse hat so allein im letzten Jahr 7 Milliarden Franken verloren, wie CS-Chef Brady Dugan mit Bedauern feststellte. Trendwende nicht in Sicht.
We clearly have seen over the past couple of years fairly consistent outflows on that front. Hard for me to speculate as to why, as you say, why they don't just move it to Credit Suisse and in the onshore market. We wish they would.
Um den Druck in Europa aufzufangen, expandieren viele Banken bewusst nach Übersee. UBS, CS, Julius Baer, Vontobel, alle gehen vor allem in Schwellenländern auf Kundenfang. Vontobel hat zudem eine Offensive in den USA gestartet, ausgerechnet bei den Amerikanern, um die immer mehr Banken mittlerweile einen großen Bogen machen, weil dort besonders viele, besonders teure juristische Verfahren drohen. Vontobel-Chef Zeno Staub glaubt aber an den Erfolg in den USA.
Absolut. Ich glaube, Swissness muss und kann weiterhin, und ich denke, unsere Zahlen belegen das, für Qualität und für Leistungsstärke stehen und die Kunden schenken uns ihr Vertrauen, ja.
So sucht jede Bank ihren eigenen Weg, um auch künftig erfolgreich Kundenvermögen betreuen zu können. Bleibt die Frage, was bringt 2013? An den Finanzmärkten zeigen die Kurse seit Jahresbeginn nach oben. Das lässt hoffen, sagt stellvertretend für alle ZKB-Chef Martin Scholl.
Ich habe es so ein bisschen leicht angetönt, oder? Wenn wir den Januar mal 12 könnten haben, würden wir unterschreiben. Aber wir wissen, es hat noch ein paar Unsicherheiten vorne. Tendenziell ist das zweite Semester in den letzten Jahren immer ein bisschen schwächer als das erste. Aber es war ein guter Start in dem Sinn.
Der gegenwärtigen Ruhe mag also noch niemand so richtig zu trauen.
Schauen wir uns den Gesundheitszustand der Schweizer Bank noch etwas genauer an. Evelyn Kobler, Sie haben im Beitrag den Strukturwandel in der Vermögensverwaltung angesprochen. Steckt denn der ganze Schweizer Bankenplatz im Umbruch?
Ja, so ziemlich der ganze. Also gerade bei den Grossbanken, da ist es ja schon am augenfälligsten. Beispiel UBS mit ihrem Kahlschlag, Investmentbank wird abgespeckt, 10.000 Jobs werden gestrichen. Aber eben auch bei den kleineren Banken ist einiges im Tun, weil sich auch dort die gesetzlichen Anforderungen seit der Krise doch deutlich verschärft haben. Der Regulator hat zum Beispiel beim Kundenschutz, bei den juristischen Risiken, bei Reputationsrisiken angesetzt. Das alles kostet natürlich, sei es in der IT, bei Juristen, bei Controllern, die das jetzt braucht. Und das eigentliche Bankgeschäft, das ist zwar schon schlechter gelaufen, muss man sagen, aber eben es ist schwieriger geworden, mit wirklich dem Bankgeschäft Geld zu verdienen.
Es ist schwieriger geworden, Geld zu verdienen, sagen Sie. Wie reagieren darauf denn die Banken?
Sehr unterschiedlich. Also die Grossbanken, die konzentrieren sich vor allem darauf, ihre Risiken abzubauen. Julius Baer expandiert ganz gezielt nach Asien zum Beispiel, China, Japan. Die Bank Vontobel hat ihre Nische im Amerika-Geschäft gefunden, weil dort ja immer mehr Banken sich daraus zurückziehen wollen. Das übernimmt jetzt die Vontobel und setzt darauf. Dann von den Privatbanken Lombard Odier, De Pictet hört man, dass sie sich eine neue Struktur geben. Bei den kleineren Banken, wenn wir die noch ansprechen wollen, dort ist dann die Frage, wenn der Kostendruck zu groß wird, ob es dort dann zu Fusionen, zu Zusammenschlüssen kommt. Also ein Stück weit muss wirklich jede Schweizer Bank über die Bücher.
Umbau heißt im Normalfall ja immer Abbau, eben auch Stellenabbau. Die UBS hat letzten Herbst die Streichung von weltweit 10.000 Jobs, in der Schweiz 2.500 angekündigt. Die CS macht das etwas diskreter, schleichender. Wie schlimm steht es tatsächlich um den Schweizer Arbeitsmarkt für Banker?
Mal abgesehen von der Ankündigung der UBS muss man sagen, die große Entlassungswelle ist bisher ausgeblieben. Von den Banken, die jetzt trotzdem schon arbeitslos geworden sind, von denen hört man, dass viele Unterschlupf bei Versicherungen finden. Dort hat's noch Jobs. Schwieriger wird's, wenn jemand wirklich sehr bankspezifisches Know-how hat, der ist dann schwieriger unterzubringen. Oder, was man auch oft hört, wenn ein Banker seine Lohnvorstellungen nicht in anderen Branchen anpasst, also die quasi zurücknimmt, dann ist's auch schwierig. Aber gerade wenn wir zum Beispiel bei den Jungen, bei den Universitätsabsolventen schauen, da hört man nach wie vor, die wollen alle zu Banken.
Im Bankensektor, dort locken ja eben immer noch die höchsten Löhne. Was die Boni für 2012 betrifft, hat die UBS ja gesagt, sie kürze diese gerade mal um 7% trotz dem Milliardenverlust. Die Credit Suisse hat überhaupt noch keine Angaben gemacht. Kann man sagen, die Banken futtieren sich um die öffentliche Empörung?
Also wenn man die Grossbanken jetzt in Schutz nehmen wollte, dann müsste man sagen, es sei schon einiges gegangen, zum Beispiel 2011, Gewinn minus 40%, Bonustopf ebenfalls um 40% gekürzt. Aber was diese Woche passiert ist, da zeugt das Agieren der Grossbanken natürlich schon nicht gerade von Fingerspitzengefühl, eben was dieses Thema angeht, da haben Sie vollkommen recht. Bei der Credit Suisse zum Beispiel hat man gerade den Eindruck, sie hält die Informationen zu den Boni zurück, weil sie eben ja kein Öl ins Feuer gießen will, jetzt im Vorfeld der Abzocke-Initiative. Ob diese Rechnung allerdings aufgeht, steht auf einem anderen Blatt.
Gerade die UBS wurde ja exemplarisch im vergangenen Jahr von Fehlern eingeholt. Stichwort Libor-Skandal, Kweku-Adoboli-Fall. Sind diese Altlasten erledigt?
Ja, die rechtlichen Risiken beiden Banken, die haben eher zu als abgenommen, muss man sagen. Vor allem eben was die Höhe betrifft, wenn dann allfällige Bußzahlungen zu leisten sind. Und es schlummern eben noch verschiedene offene Rechtsfälle bei den Banken. Also da kann noch einiges kommen. Es gibt auch beim Stichwort Schwarzgeld natürlich noch offene Fragen, sei es mit den USA oder zum Beispiel auch mit Deutschland. Also Fehler der Vergangenheit, die dürften auch 2013 wieder für Schlagzeilen sorgen.
Sagt Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Die Banken haben aber nicht nur Probleme mit den Aufsichts- und Justizbehörden, sondern auch im Umgang mit ihren Kunden. Wegen eines Entscheids des Bundesgerichtes müssen die Banken einem Teil ihrer Kunden viel Geld zurückzahlen. Provisionen, die sie unrechtmäßig eingestrichen haben, als Belohnung von Fondsanbietern, wenn sie deren Produkte verkauft haben. Diese sogenannten Retrozessionen gehören nämlich den Kunden, befand das Bundesgericht. Wie die Banken das Urteil nun umsetzen und was das kostet, darüber herrscht noch große Ratlosigkeit, wie Iman Lieberherr zeigt.
Ein Kunde der UBS hat den Fall vor Jahren ins Rollen gebracht. Er erhob Anspruch auf das Geld, das die Bank von Dritten als Provision erhalten hatte. Doch die UBS stellte sich auf den Standpunkt, das Geld gehöre ihr. Aber das Bundesgericht hat die Bank in die Schranken gewiesen. Solche Zahlungen, sie heißen Vertriebsentschädigungen, Bestandespflegekommissionen oder Retrozessionen, gehören dem Kunden. Aber nicht alle Kunden dürfen nun auf Rückzahlungen hoffen, sagt Vito Roberto, Professor für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen.
Das Bundesgerichtsurteil bezieht sich explizit nur auf Kunden, die einen Vermögensverwaltungsvertrag haben. Das wird eine kleine Minderheit sein. Der größte Teil der Kunden wird die Anlageentscheidung selbst treffen. Und auf diese Kundenkategorie bezieht sich das Bundesgerichtsurteil nicht.
Wegen des beschränkten Kundenkreises, der in den Genuss von Rückzahlungen kommt, geben sich die Banken gelassen. Die Zürcher Privatbank Vontobel hat die Verträge und die Geschäfte mit ihren Kunden über die letzten 5 Jahre analysiert und nun rund 6 Millionen Franken zur Seite gelegt, um allfällige unrechtmäßig einbehaltene Gebühren, auf Englisch Fees, zurückzuzahlen. Eine reine Vorsorgemaßnahme, sagt Vontobel-Chef Zeno Staub.
Wir hatten bereits ein Fee-Modell, das berücksichtigt, ob und wie Produkte eingesetzt werden. Und wir haben eine sehr transparente Dokumentation. Und daher sind auch bis zum heutigen Zeitpunkt keinerlei Kundenklagen bei uns eingegangen. Das, was wir gemacht haben, ist eine Maßnahme im Sinne der Vorsicht und der Transparenz.
Transparenz schaffen auch andere Banken. Julius Baer beispielsweise hat vorsorglich rund 1 Million Franken zurückgestellt, die Migrobank 4 Millionen, ebenso die Zuger Kantonalbank. Vergleichsweise kleine Beträge also. In Schweigen hüllen sich die Grossbanken. UBS und Credit Suisse sagen nicht öffentlich, wie viel Geld sie zurückgestellt haben. Die UBS hat aber angekündigt, sie werde keine Retrozessionen mehr annehmen. Stattdessen kommen die Kunden stärker an die Kasse, wie Konzernchef Sergio Ermotti einräumt.
Ganz klar, unsere Dienstleistungen müssen anders bezahlt werden. Die Vermögensverwaltungsmandaten müssen vielleicht mit einer Kommission, eine feste Kommission bezahlt werden.
Ähnlich tönt es beim Vermögensverwalter Julius Baer. Deren Chef Boris Collardi kündigt ebenfalls an,
dass wir der Teil von der Retrozession wahrscheinlich über eine andere Gebührenstruktur holen werden müssen. Das ist ein Teil von unserem Beratungsansatz.
Andere Banken sind auf diesem Weg bereits weiter, etwa die Bank Vontobel. Bei den mit einem Mandat verwalteten Vermögen bestehe seit geraumer Zeit der Trend zu Pauschalgebühren, sagt Vontobel-Chef Zeno Staub.
Wir sind ja auch in Märkten unterwegs, die ähnliche Regulierungen schon viel länger eingeführt haben. Wir sehen netto am Schluss keine großen Verschiebungen in den Kosten für den Kunden.
Das sagt auch der Chef der Credit Suisse, Brady Dugan.
On the retrocession issue, we basically were a very early mover on this.
Seine Bank sei bezüglich der Gebühren schon seit 2008 transparent. Er sieht sich durch das Bundesgerichtsurteil zu den Retrozessionen bestätigt. Auch die Zürcher Kantonalbank hat ihr Gebührensystem schon frühzeitig angepasst, wie Konzernchef Martin Scholl sagt. Er wundert sich daher über den Verlauf der aktuellen Debatte.
Diejenigen Banken, die jetzt zurückzahlen, sind auf einmal die guten Banken und diejenigen, die hier eher zurückhaltend sind, und dazu gehört die Zürcher Kantonalbank, sind die sogenannten schlechten Banken. Tatsache ist ja, wenn sie in der Vergangenheit die regulatorischen und rechtlichen Aspekte sauber abgebildet haben, dann haben sie keinen Bedarf, im großen Stil Geld zurückzuzahlen.
Unabhängig davon, wie weit die einzelnen Banken ihre Gebührenmodelle bereits angepasst haben, die Kunden müssen in Zukunft mit steigenden Kosten in der Vermögensverwaltung rechnen. Doch das ist nur eine Auswirkung des Bundesgerichtsurteils. Rechtsprofessor Vito Roberto von der Universität St. Gallen befürchtet weitere Konsequenzen.
Es wird mit Sicherheit zu einer Ausdehnung des Fondsangebots kommen. Wir werden nicht mehr so viele Anlageprodukte im Markt haben, was die Wahlfreiheit der Bankkunden einschränkt.
Höhere Kosten für die Vermögensverwaltung und ein kleineres Angebot an Anlagemöglichkeiten. Ob das im Sinn der Bankkunden ist, die das Bundesgericht mit seinem Urteil zu den Vertriebsentschädigungen ausdrücklich besserstellen wollte, ist zu bezweifeln.
Ivan Lieberherr zur Frage, was passiert mit den Retrozessionen? Dies im Schwerpunkt über die Zukunft der Schweizer Banken. Das war Trend. Uns hören Sie nächste Woche wieder oder wann immer Sie wollen, rund um die Uhr als Podcast unter srf.ch/trend. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.